Mein Name ist Christo Grosow. Seit ich den Oscar für meine Doku Nawalny bekommen habe, bin ich Putins Staatsfeind Nummer 1. Ab sofort arbeite ich für jetzt. Unsere Mission, gemeinsam beweisen wir, wie gefährdet Österreich durch russische Angriffe ist.
Was noch fehlt? Deine Unterstützung. Werde Gründungsmitglied auf jetzt.at.
Die Frage nach dem Umgang mit Asylsuchenden ist und bleibt eines der wichtigsten Streitthemen in Deutschland und Österreich. Ein Streit, von dem vor allem rechtsradikale Parteien wie die AfD oder die FPÖ profitieren. Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist mit dem Versprechen angetreten, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Davon unmittelbar betroffen ist auch das Nachbarland Österreich. Beide Staaten teilen sich eine über 800 Kilometer lange Grenze von Tschechien bis an den Bodensee. Wie blickt Österreich auf die neuen deutschen Asylmaßnahmen? Wie sinnvoll sind nationale Alleingänge an den Grenzen, um reguläre Migration einzudämmen? Und was kann Deutschland im Umgang mit Asylsuchenden womöglich sogar von Österreich lernen? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Meine Kollegin Antonia Arbeiter-Raut ist gerade im wohlverdienten Urlaub und ich habe mir dafür einen Gast eingeladen. Er ist Österreicher und Migrationsforscher, also der perfekte Experte, um mir meine Fragen heute zu beantworten. Herzlich willkommen, Gerald Knaus.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Herr Knaus, Friedrich Merz hat schon im Wahlkampf eine große Asylwende angekündigt. Was genau hat er da versprochen und was wird davon eigentlich jetzt gerade schon umgesetzt, beispielsweise an der deutsch-österreichischen Grenze?
Ja, also ich glaube, es gibt hier zwei Ebenen. Das eine ist der politische Druck, der dazu geführt hat, dass für die Union, also für die CDU, CSU, dieses Thema nicht erst im Wahlkampf, sondern schon in den letzten zwei Jahren ganz oben auf ihrer Agenda war. Was dazu geführt hat, dass sie, auch als sie ihr Grundsatzprogramm erarbeitet hat, 2024 ein neues Grundsatzprogramm der Partei, konkrete Vorschläge gemacht hat. Das war damals ein Ergebnis eines intensiven Prozesses, viele Diskussionen. Ich war mehrmals eingeladen als Experte und am Ende kam ein, glaube ich, sehr überzeugendes Konzept heraus. Doch dann passierte etwas anderes, nämlich im Herbst 2024, unter dem Eindruck des kommenden Wahlkampfes, aber eben auch unter dem Eindruck einer Reihe von spektakulären und angsterregenden Morde in Deutschland, Solingen und Aschaffenburg dieses Jahr und Mannheim, hat dann die Union auf einmal die Ideen in ihrem Grundsatzprogramm zur Seite geschoben und etwas ganz anderes gesetzt, nämlich die uralte Idee, die seit 2015 in Berlin diskutiert wird, dass Deutschland irreguläre Migration am allerbesten und weil es notwendig ist und weil nichts anderes funktioniert, an seiner Binnengrenze stoppen könnte. Und das ist eben die Grenze zu Polen, Tschechien, der Schweiz, Frankreich, aber eben auch Österreich. Und diese Idee, mit der die Union dann in dem Wahlkampf in diesem Jahr ging und die aus sehr vielen Gründen keine Chance hat, erfolgreich zu sein. Mit dieser Idee beschäftigen wir uns jetzt in Deutschland derzeit und das ist tatsächlich am Ende nur gut für die AfD.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber wie genau kann man sich das vorstellen? Was heißt es? Was passiert jetzt zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze?
Also ich sag's mal so, wir haben jetzt hier eine Diskussion, die sehr viel damit zu tun hat, was im September 2015 passierte. Denn damals gab es in der deutschen Verwaltung, vor allem bei der Bundespolizei, beim Verfassungsschutz, einige, unter anderem der Präsident, der Chef der Bundespolizei, Dieter Roman, die hinter den Kulissen und dann auch im Gespräch mit Journalisten immer wieder klargemacht haben, die Lösung im September 2015 wäre es gewesen, für Angela Merkel die deutsche Grenze zu Österreich unter Anführungszeichen zu schließen. Wir haben darüber durch Artikel von Journalisten einiges erfahren, wobei ich gleich dazu sagen muss, viele dieser Berichte über diese Diskussionen im September 2015 zeigen, dass die, die da am Tisch saßen, eigentlich nicht verstanden haben, worum es ging. Da wird wild durcheinander geworfen, die Diskussion über Asylanträge aus dem Balkan, die ja visafrei legal einreisen dürfen, Zurückweisungen von Migranten, die keinen Asylantrag stellen, Zurückweisungen von jedem, die Idee von einem einwöchigen Schock und dann ist alles wieder wie vorher. Also eine sehr, sehr verwirrte Debatte, wo dann am Ende in einem bekannten Buch von Robin Alexander, der Chef der Bundespolizei, so zitiert wird, dass er auf die Frage, was man denn tun sollte, wenn eine Frau mit Kindern an der Grenze auftaucht, dass er dann angeblich gesagt haben soll, das entscheidet die Polizei vor Ort. Also wenn ich zurückblicke auf diese Debatte 2015, dann erkenne ich totale Verwirrung und tatsächlich hatte Angela Merkel damals recht. Sie hatte recht, als sie sagte, es ist praktisch, rechtlich und politisch ein Unding, unmöglich und zum Scheitern verurteilt, an der deutschen Grenze zu sagen, wir schicken jetzt jeden, den wir irgendwo entlang der Grenze aufgreifen, zurück. Und jetzt haben wir 10 Jahre später die gleiche Diskussion. Dieter Roman ist immer noch der Chef der Bundespolizei. Er hat mittlerweile verschiedenen Innenministern immer wieder erzählt, probiert das doch, das hätte geklappt. Hätte das geklappt, wäre niemand gekommen oder hätten wir die gesamte große Asylmigration der letzten 10 Jahre drastisch reduziert. Das Problem ist, die Argumente, die damals dazu geführt haben, dass es nicht geschah und das ist wichtig, die auch dazu geführt haben, dass Österreich selbst unter Sebastian Kurz das so nie probiert hat, weil es offensichtlich gegen Europarecht verstößt. Diese Argumente sind heute so gültig wie 2015.
Das heißt, wenn jetzt jemand von der österreichischen Grenze aus nach Deutschland kommt, Asyl beantragt, dann ist es immer noch nicht so, dass er zurückgewiesen wird, ganz aktuell.
Also das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Theoretisch sollte jetzt jeder zurückgewiesen werden. Also so wird es von manchen deutschen Politikern derzeit präsentiert. Also die große Asylwende besteht darin, dass auch jemand, der Asyl sagt an der Grenze, nicht nach Deutschland reinkommt. Praktisch höre ich aber von den Österreichern, zum Teil auch von den Polen, dass es relativ selten passiert. Und da haben wir jetzt eine merkwürdige Situation. Weil es selten passiert, gibt es auch relativ wenig Klagen und noch relativ wenige Beschwerden der Nachbarstaaten. Wobei die Position der Österreicher und anderer seit Monaten, ja seit Jahren die gleiche ist. Wenn Deutschland jemanden zurückschickt, ohne dabei das im EU-Recht vorgesehene Verfahren zu respektieren, heißt das, dass Österreich diese Personen nicht annimmt. Also die kommen dann im Bahnhof in Salzburg an, sind aber in der nächsten Stunde wieder verschwunden und probieren es auf einer anderen Route zurück nach Deutschland. Und auch in den letzten Jahren war es ja schon so, also in diesem Jahr, in den ersten Monaten, dass Österreich im Durchschnitt pro Monat ungefähr 100 Leute, die Deutschland zurückgeschickt hat, die nicht Asylanträge gestellt haben, die konnte Deutschland zurückschicken, ungefähr 100 im Monat entgegengenommen hat. Aber auch die Österreich entgegennimmt, werden kurz von der österreichischen Polizei, da gibt es ein kurzes Gespräch, und dann sind sie auch wieder frei und können es neu versuchen. Also das Ganze ist ein bisschen ein Theater, eine Farce. Aber was wichtig ist, und das haben wir jetzt mit einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts gesehen vor kurzem, da ging es um Polen, um Frauen aus Somalia, die über Polen nach Deutschland kamen. Es ist hundertprozentig klar, dass das Zurückweisen von Menschen, die einen Asylantrag stellen, aus Deutschland, in ein Nachbarland, gegen EU-Recht verstößt. Das wird nicht nur vom Berliner Verwaltungsgericht, sondern das, sage ich voraus, wird von jedem Gericht, das sich das ansieht, bis hinauf zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, als EU-rechtswidrig gesehen werden. Und das Argument der deutschen Regierung, dass es sich hier um eine Notlage, um ein Sicherheitsproblem handelt, nach einem Artikel im EU-Vertrag, Artikel 72, dass man da EU-Recht einfach aussetzen kann. Auch dieses Argument wird die Gerichte nicht überzeugen. Das heißt, was Deutschland derzeit macht, ist insofern gefährlich, als es eine Politik ist, von der wir jetzt schon wissen, die Richter in Deutschland und in Luxemburg werden am Ende sagen, das ist ein Bruch von EU-Recht. Und wenn die Regierung aber sagt, das ist aber unsere Schlüsselstrategie, das Wichtigste, was wir tun, um eine Notlage abzuweisen. Und dann kommen die Gerichte ihr in die Quere und sagen, das tut uns leid, das Recht erlaubt es nicht. Dann ist das ein Geschenk für Europafeinde, die dann natürlich sagen können, ja, wenn wir nicht in der EU wären, wenn wir kein EU-Recht hätten, wenn die Richter nicht so streng wären mit den Gesetzen, die sie anwenden, Gesetze, die die Regierungen und Parlamente gemacht haben, dann hätten wir kein Problem. Und das ist natürlich seit langem schon das Argument der AfD. Und schon beim Berliner Gericht haben wir gesehen, wie diese vollkommen nachvollziehbare und erwartbare Entscheidung zu den illegalen Zurückweisungen zu Angriffen auf das Gericht und auf individuelle Richter und auf den wichtigsten Richter in diesem Fall geführt haben.
Ja, um nochmal, vielleicht, Sie haben es schon kurz angesprochen, aber auf die Politik in Österreich zu sprechen zu kommen, wie wird denn diese ganze Debatte, wie werden diese Versprechen, die jetzt aus Deutschland kommen, wie werden die in Österreich wahrgenommen? Ärgert man sich da in der Regierung über Merz oder nimmt man das so kopfschüttelnd hin oder wie wird das wahrgenommen?
Ist ein bisschen widersprüchlich. Also erstens muss ich dazu sagen, Österreich und Deutschland haben ja absolut die gleichen objektiven Interessen in der Frage Migration. Beide sind Zielländer für sehr viele Asylsuchende. Beide haben in den letzten 5 Jahren fast 80% aller positiven Entscheidungen für Syrer getroffen. Also die Geschichte syrischer Flüchtlinge in den letzten Jahren war eigentlich, die gehen aus der Türkei, ziehen los und gehen nach Österreich und Deutschland. Und das Dublin-System, also dass man Leute zurückschickt in die Länder, die eigentlich zuständig wären für die Anträge, funktioniert weder für Deutschland noch für Österreich. Und beide sind pro Kopf, eine Zahl nur, gemeinsam haben diese beiden Länder in den letzten 10 Jahren über 50% aller positiven Asylentscheidungen in der EU getroffen. Also das ist schon ein starker Indikator, dass sie übermäßig viel geleistet haben. So, jetzt haben sie eigentlich ein gemeinsames Interesse, aber das Interesse liegt nicht darin, an ihrer Grenze sich die Leute gegenseitig hin und her zu schieben. Und ich habe den Eindruck, in Österreich weiß man, dass das nicht funktionieren wird. Wie gesagt, Österreich versucht ja selbst seit Jahren Migration zu kontrollieren. Auf die Idee, das über Artikel 72 zu machen, also EU-Recht auszusetzen an den Grenzen, kam man in Wien auch schon früher, hat das dann prüfen lassen. Interessanterweise auch von Juristen, die jetzt die CDU beraten, und kam zu dem Ergebnis, es ist aussichtslos, hat es also nicht gemacht. Daher glaube ich, dass die österreichische Sicht auf diese Initiative ist, wir wollen uns jetzt nicht mit den Deutschen streiten, wir haben eigentlich gemeinsame Interessen an einer anderen Politik der EU, da sind wir Partner, aber wenn das wirklich dazu führen würde, dass mehr Leute abgewiesen werden, dann werden wir nicht kooperieren. Und mit dieser Politik der stillen, allerdings von EU-Recht hundertprozentig gedeckten Nicht-Kooperation bei einer illegalen Politik ist Österreich die letzten Wochen ganz gut gefahren.
Deutschland argumentiert ja bei diesen Zurückweisungen mit der sogenannten Notstandklausel, also dass die öffentliche Ordnung und der Schutz der inneren Sicherheit, dass beides nicht mehr aufrecht erhalten werden kann wegen den hohen Asylzahlen. Würden Sie denn sagen, stimmt das? Also ist Deutschland überlasteter als zum Beispiel Österreich oder andere Länder oder ist es ein an den Haaren herbeigezogenes Argument?
Also ich habe schon erzählt, Deutschland und Österreich haben in den letzten 10 Jahren außerordentlich viele Leute aufgenommen, aber eben Deutschland und Österreich. Also das Argument, dass Deutschland mehr Menschenschutz gewährt hat als Österreich, stimmt einfach nicht. Die Zahlen liegen auch im Innenministerium in Berlin. Wenn wir jetzt den Blick kurz weiten und auch auf die zweite große Fluchtkrise der letzten Jahre zurückblicken, die Ukrainerinnen, dann sehen wir, dass ja auch Polen und Tschechien pro Kopf viel mehr ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben als Deutschland. Also wir haben eine Situation, wo Deutschland tatsächlich mit vollem Recht sagt, wir sind ein Pfeiler des internationalen Flüchtlingsschutzes. Wir haben in den letzten Jahren über 850.000 Asylanträge entgegengenommen. Wir haben über 1,2 Millionen Ukrainerinnen aufgenommen. Das stimmt alles, aber die Nachbarn Deutschlands leisten genauso viel. Das Problem liegt nicht in Polen, Tschechien oder Österreich. Das Problem liegt anderswo in der EU. Also in Frankreich gibt es nur 60.000 Ukrainerinnen, in Deutschland 1,2 Millionen. So. Das ist eine relativ klare Diskrepanz. Wir haben andere Länder in der EU, wo es kaum noch Asylanträge gibt. In Deutschland, wie gesagt, waren sie in den letzten Jahren sehr hoch. Das heißt, eine Politik, die auf mehr Fairness setzt, aber eben auch auf Kontrolle, beginnt ganz sicher nicht an der Oder oder an der Grenze zu Salzburg oder Kufstein.
Ja, bevor wir vielleicht auf diese europäischen Lösungen kommen, nochmal die Frage, wie hoch ist denn aktuell die Belastung? Wie viele Asylsuchende kommen denn derzeit nach Deutschland und Österreich? Sind das immer noch so wahnsinnig viele oder sind die Zahlen da nicht auch zurückgegangen?
Also die Zahlen sind zurückgegangen. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Also 2023, muss man dazu sagen, war in Deutschland ein Rekordjahr. Da waren 350.000 Asylanträge. 224 waren es dann nur noch 250.000. Da muss man aber auch dazu sagen, das war immer noch eines der 5 Jahre in den letzten 3 Jahrzehnten mit den höchsten Anträgen. Aber in diesem Jahr werden es wohl unter 200.000 sein. Wie viel, wissen wir noch nicht, aber die Zahlen gehen runter. Und der Hauptgrund, wenn man sich das genauer ansieht, ist, dass die größten Gruppen, die in Deutschland nicht nur Anträge stellen, sondern auch Schutz erhalten, nämlich Syrer und Afghanen, und dann kommen noch als Sonderkategorie die Türken, und dann sind schon andere Länder sehr viel weniger stark vertreten. Aber Syrer und Afghanen, diese Zahlen gehen stark zurück. Und bei den Syrern besonders stark, wobei man auch sagen muss, dass es da 2 sehr unterschiedliche große Begründungen gibt. Der eine Grund: Deutschland hat und auch Österreich hat nach dem Sturz von Assad Ende letzten Jahres Asylanträge aus Syrien auf die Seite gelegt, also einfach nicht mehr bearbeitet. Und das Argument war anfangs sehr überzeugend, man musste erstmal sich ein neues Lagebild verschaffen, aber es ist klar, das kann man nicht lange machen. Irgendwann muss man die Anträge wieder bearbeiten. Es hat aber dazu geführt in den letzten Monaten, dass es von Syrern keine Anerkennungen mehr in Deutschland gab. Und wie das kommuniziert wird, wie das verstanden wird von möglichen syrischen Asylantragstellern, das habe ich nicht untersucht, das weiß ich nicht, aber das ist schon ein starkes Signal. Das zweite, aber vielleicht noch wichtigere, ist die Lage in der Türkei, wo ja fast alle herkommen, und in Syrien, und das hängt auch wieder zusammen, hat sich dramatisch verändert. Assad ist gestürzt, die Türkei hat enge Beziehungen mit der jetzigen syrischen Regierung. In der Türkei ist derzeit kein Wahlkampf. In den Wahlkämpfen der letzten Jahre war das Vertreiben der Syrer versprochen von der größten Oppositionspartei als ihr Ziel im Wahlkampf. Wenn wir gewinnen, sagte der letzte Präsidentschaftskandidat der Opposition, Kılıçdaroğlu, wenn wir gewinnen, dann werden wir in 2 Jahren alle Syrer aus der Türkei vertreiben. Und das führte zu einem großen Druck, und das führte und beschleunigte natürlich auch Versuche von syrischen Familien, nach Deutschland oder Österreich zu gehen. Dieser Druck ist jetzt derzeit weg. Also da ist viel weniger Druck. Die Türkei sieht jetzt in einer möglichen Rückkehr von den mittlerweile nur noch 2,8 Millionen Syrern im Land nach Syrien eine realistische Möglichkeit. Sie hat sehr intelligenterweise Besuche gestattet, also in der Türkei anerkannte Syrer dürfen nach Syrien fahren, sich vor Ort umsehen und dürfen dann wieder zurück und den Status als Schutzbedürftige behalten. Und in der Türkei erhofft man sich, dass mit dem Ende des Schuljahres, mit dem Beginn des nächsten Schuljahres, eine doch dann größere Zahl von Syrern freiwillig zurückkehren. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, aber es führt zumindest derzeit dazu, dass in der Türkei der Druck, der vor kurzem noch da war, nicht mehr groß ist. Und all das führt dazu, dass die Zahl der Syrer, die in den letzten Jahren manchmal im Jahr 70.000 Asylanträge in Deutschland gestellt haben, in einem Jahr, dass diese Anträge stark zurückgehen.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, das heißt, die Asylzahlen sind vor allem von Entwicklungen in den Herkunftsländern und in Transitländern abhängig. Sind dann diese Debatten, die in europäischen Ländern geführt werden, sind es dann Scheindebatten?
Also da muss man unterscheiden. Zum einen, ja, die Syrer, die nach Europa gekommen sind, sind gekommen, weil es einen Krieg in Syrien gab, weil die größte Fluchtkatastrophe der letzten Jahrzehnte vor der Ukraine war die der Syrer nach dem Bürgerkrieg 2011. Und so gesehen, natürlich ist das der objektive Grund. Es war nicht Frau Merkel oder Sebastian Kurz oder die EU-Politik, die dazu geführt hat, dass Syrer geflohen sind oder nach Europa wollten, sondern es war die Lage in Syrien. Wenn sich die ändert, ist es für alle gut. Dann gibt es weniger Schutzbedürftige, dann könnten Leute zurückkehren, dann müssen weniger Leute kommen. Also das ist natürlich das Fundamentale, so wie ja auch es fundamental ist, was in der Ukraine passiert. Wenn dieser Winter so schlimm wird, wie das Russland versucht herbeizuführen durch seine systematische Zerstörung der Infrastruktur, in den letzten Wintern sind relativ wenige Ukrainerinnen zusätzlich geflohen. Wie das in diesem Winter wird, wissen wir nicht. Aber das sind Fluchtursachen. Fluchtursache ist Putin. Das ist fundamental. Aber es gibt daneben eine andere Dimension, die zweite Dimension, nämlich wie können Demokratien irreguläre Migration, auch von Syrern, auch von Afghanen oder Türken, so reduzieren, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, wir haben wieder Kontrolle, aber gleichzeitig ohne EU-Recht, Flüchtlingsrecht, Menschenrechtskonventionen zu brechen. Und das ist immer eine sinnvolle Debatte, weil genau dieses Argument, dass die einzige Form der Kontrolle politische Kräfte braucht, die bereit sind, mit Menschenrechten zu brechen, ist der Hauptverkaufsschlager, ist das Hauptargument der rechtsextremen Parteien. Seit Viktor Orban 2015 sagen uns diese Parteien, die Mehrheit der Bevölkerung will Kontrolle. Und Kontrolle gibt es nun den Preis entweder raus aus der EU, raus aus dem Europarat, das verspricht in Großbritannien Nigel Farage, raus aus der Menschenrechtskonvention, raus aus dem Asylrecht. Und diese radikalen Versprechen, die die Axt an die europäische Integration selbst legen, die sind nur glaubwürdig, solange die Parteien der Mitte kein menschenrechtskompatibles Konzept haben, irreguläre Migration zu reduzieren. Und wenn die Zahlen niedriger sind, sollte es leichter sein zu beweisen, wie so ein Konzept aussieht. Ein Konzept, wo es nicht darum geht, Menschen zurückzustoßen und auch nicht darum geht, sie so zu behandeln, dass sie nicht kommen wollen. Das ist alles illegal. Sondern wo es darum geht zu sagen, wir nehmen Leute legal auf, aber wir entmutigen irreguläre Migration durch zum Beispiel sichere Drittstaatsabkommen, die jetzt vom österreichischen EU-Kommissar Magnus Brunner in Brüssel ganz stark gepusht werden als die wahrscheinlich beste Lösung für irreguläre Migration im Einklang mit EU-Recht.
Also Sie meinen sowas wie den Ruanda-Plan, dass man Asylverfahren in Drittstaaten verlagert, die Leute dorthin bringt und dort dann die Asylverfahren durchführt.
Genau. Oder die EU-Türkei-Erklärung von 2016 bis 2020, wo man sagt, ab einem Stichtag wird eine kleine Zahl von Menschen, damit die zukünftige irreguläre Migration stark entmutigt wird, das ist in verschiedenen Situationen weltweit immer wieder so passiert, in einen Drittstaat gebracht. Der muss allerdings, und das hat uns ja das Beispiel Ruanda gezeigt, und das zeigt uns auch, warum diese Abkommen für Menschenrechtsorganisationen empfehlenswert sind, weil sie eben unter der Kontrolle der Gerichte stehen. Die englischen Gerichte haben dann gesagt, okay, könnt ihr machen, aber sind die Standards erfüllt? Und wenn dann das Asylsystem zum Beispiel in einem sicheren Drittstaat nicht glaubwürdig ist, und das war der Fall bei den Gerichtsentscheidungen zu Ruanda, dann ist das Land kein sicherer Drittstaat. Da muss man das verbessern. Das ist ein radikal anderer Ansatz, diese sicheren Drittstaatsabkommen, als das, was die EU seit Jahren macht mit Libyen, mit Tunesien und jetzt anderswo versucht, wo wir den Ländern sagen, wisst ihr was, wir geben euch Geld und ihr mit irgendwelchen Methoden und unsere Gerichte kommen gar nicht ran an die Fragen, was da passiert, ihr macht irgendwas, um die Leute an der Abfahrt zu hindern. Also ein sicheres Drittstaatsabkommen ist deswegen aus Menschenrechtssicht immer besser, weil es eben unter der Aufsicht auch der europäischen Gerichte steht.
Ja, aber es scheint ja wahnsinnig schwer, so einen sicheren Drittstaat zu finden, der dann bereit ist, die Asylverfahren auch durchzuführen. Denn bisher hat das ja nie geklappt. Also Sie haben Ruanda schon erwähnt, das wurde wieder gekippt. Auch dieser Italien-Albanien-Deal, also dass Italien die Asylverfahren nach Albanien verlagert, das hat jetzt auch nicht geklappt. Auch mit der Türkei war es schwierig. Da hat man sich dann ja auch sehr erpressbar gemacht gegenüber Erdogan. Also welcher Staat könnte denn, oder was würden Sie sagen, was wäre denn da ein sicherer Drittstaat, den man da nehmen könnte?
Also Achtung, das Albanien-Abkommen von Frau Meloni hat nichts mit sicherem Drittstaat zu tun, weil Italien hat die Kontrolle, die Leute bleiben unter italienischer Aufsicht, die Verfahren macht Italien und am Ende muss Italien die Leute alle aufnehmen. Also die da nicht abgeschoben werden. Das heißt, das ist eigentlich nur eine Show. Dieses Aufnahmelager in Albanien könnte auch in Sizilien stehen. Es gäbe keinen Unterschied. Also so gesehen, das ist nicht hilfreich. Bei Ruanda war es so, dass die Gerichte gesagt haben, was die Standards sind und danach gab es neue Verhandlungen. Und dabei wurden die Kritik der Gerichte wurde adressiert. Also zum Beispiel, Ruanda hat gesagt, jeder, der zurückgeschickt wird, kann im Land bleiben. Auch die abgelehnt werden. Also die Angst von Refoulement, dass Leute in ein Herkunftsland geschickt werden, wo sie verfolgt werden, war damit vom Tisch. Und Ruanda hat gesagt, wir nehmen ausländische Richter in unsere Asylbehörde mit auf, inklusive in die Berufungsbehörden. Also da wurde viel verbessert, das kam nur zu spät politisch. Das kam, nachdem die Gerichte schon die Standards kritisiert haben, wie gesagt, vollkommen zu Recht. Und dann kam die englische Regierung und hat das Ganze nach den Wahlen die neue Regierung abgeblasen. Aber das Ruanda-Abkommen ist deswegen immer noch möglich, weil ja der UNHCR weiterhin Leute nach Ruanda bringt für Asylverfahren aus Libyen. Also die Infrastruktur ist da. Und man kann natürlich auch mit Kenia diskutieren oder mit anderen Ländern. Aber der Hauptpunkt, den Sie gemacht haben, zu Recht, ist, warum haben wir noch keine Länder, die bereit sind? Und die Antwort ist sehr einfach, weil es bis jetzt laut EU-Recht gar nicht möglich war. Die Engländer sind nicht an das EU-Recht gebunden gewesen. Aber in der EU war es bis jetzt nur mit der Türkei als Transitstaat möglich und mit keinem anderen Land, obwohl das Prinzip von sicheren Drittstaaten im EU-Recht steht, war immer die Bedingung, man bringt nur Leute dorthin, die schon eine Beziehung zu dem Land haben. Dieses sogenannte Verbindungskriterium. Und das steht nicht in der Flüchtlingskonvention. Das haben die Engländer nicht, das haben die Dänen auch nicht. Aber das hat dazu geführt, dass bis jetzt die EU gar nicht nachgedacht hat, was bieten wir irgendwem an. Und daher gibt es keine solchen Abkommen, weil es noch nie probiert wurde, außer mit der Türkei. Das ändert sich aber jetzt. Also wenn das Verbindungskriterium entfällt, und das ist der Vorschlag von Kommissar Brunner und von der Kommission, dann könnte man sofort überlegen, welche Angebote macht man Senegal, Marokko, Kenia, Ghana oder anderen Staaten, denen man dann etwas anbieten muss, was so attraktiv ist, dass sie bereit sind, eine kleine, beschränkte Zahl Menschen aufzunehmen. Und noch vielleicht ein Wort. Meine Kollegen und ich werben auch intensiv, auch in Gesprächen mit Politikern dafür, dass das erste sichere Drittstaatsabkommen, das die EU sofort machen könnte, eines ist, wo die EU oder wo Deutschland und Österreich sichere Drittstaaten sind, für Großbritannien. Also, dass wir den Engländern helfen, das Ärmelkanalproblem ohne Ruanda zu lösen, indem wir sagen, ab dem 1. Juli, jeder, der dann über den Ärmelkanal nach England kommt, mit Schmugglern, irregulär, nehmen wir zurück. Mit der Erwartung, dass nach 2 Wochen niemand mehr in die Boote steigt und wir auch niemand mehr zurücknehmen müssen. Und im Gegenzug sollte sich Großbritannien verpflichten, dafür Flüchtlinge aus der EU legal aufzunehmen. Also wir stoppen die irreguläre Migration und öffnen legale Wege, zerstören das Schmugglermodell und zeigen Nigel Farage, dass man nicht aus der Menschenrechtskonvention austreten muss, und das wäre eine Katastrophe, wenn die Briten das tun, um Kontrolle über die Grenze zu bekommen. Und dann hätten wir auch ein Argument gegenüber afrikanischen Ländern, dass es sich hier nicht um eine Beziehung zwischen reichen und armen Ländern handelt, sondern zwischen Ländern, die beide etwas davon haben müssen.
Wenn es um legale Wege der Migration geht, dann sind ja eine der wenigen Möglichkeiten, die es da auch noch gab, einmal der Familiennachzug und auch humanitäre Aufnahmeprogramme. Jetzt hat Österreich den Familiennachzug gerade gestoppt und Deutschland will oder hat auch humanitäre Aufnahmeprogramme zum Beispiel aus Afghanistan beendet. Ist das nicht genau das falsche Signal, wenn man ihnen folgt?
Ja, aber es ist auch das vorhersehbare Ergebnis, dass wir und auch ich kritisiere hier auch die Zivilgesellschaft und politische Parteien, die zu Recht die derzeitige Flüchtlingspolitik kritisieren, dass wir mit zu wenig Nachdruck, mit Vorschlägen, wie diese legalen Wege aussehen könnten, vorangehen. Also das Afghanistan-Aufnahmeprogramm war keine Werbung für Aufnahmeprogramme, weil es einen starken Eindruck hinterlassen hat, dass es hier zum Teil natürlich um Leute ging, die wirklich verfolgt wurden. Aber dass es zum Teil auch einfach eine Quote war. Man hat gesagt, die füllen wir jetzt mit Afghanen. Und dass nicht jeder, der da gekommen ist, wirklich in Afghanistan verfolgt ist. Das ist unvermeidlich und das spricht nicht gegen solche Programme. Es spricht nur dafür, dass man dabei auch lernt, wie das zum Beispiel die Kanadier machen. Also in Kanada ist es so, es gibt Prüfungen, wer wirklich Schutz braucht, durch den kanadischen Staat oder aber eine Anerkennung durch den UNHCR. Und es gibt dann ein Projekt, wo zwar eine Zahl gegeben wird für ein Jahr. In diesem Jahr können so und so viele Leute humanitär aufgenommen werden, die verfolgt sind nach dieser Prüfung. Aber Individuen, Familien, Vereine können dann sagen, wir wollen uns um die oder die Person kümmern. Also solange die Person Schutz braucht, ist die Zivilgesellschaft eingebunden. Das ist dem Afghanistan-Programm nicht unähnlich, aber es ist dann nicht auf eine Situation beschränkt. Also derzeit war es so, Deutschland hatte eigentlich außer dem Programm aus der Türkei nur noch das Programm für Afghanistan. Und ein bisschen war es noch für, interessanterweise Leute, Flüchtlinge aus Ruanda, also aus den Nachbarstaaten Ruandas, die in Ruanda waren. Das war schlecht geplant, wurde dadurch zur Zielscheibe für zum Teil auch unfaire Kritik, aber es spricht nicht gegen die Idee. Und was die Familienzusammenführung betrifft, auch da glaube ich, ist etwas dahinter, was nicht in der Diskussion so offen diskutiert wird. Ich habe schon gesagt, Deutschland und Österreich sind die Hauptzielländer für Syrer. Jetzt liegt es nahe, dass beide sich überlegen, wie werden wir weniger attraktiv für Syrer. Und bei dem Familiennachzug geht es vor allem um Syrer. Also in Deutschland geht es um die subsidiär Schutzberechtigten, das sind vor allem Syrer. Und in Österreich geht es auch vor allem, also es geht auch um Afghanen, aber ansonsten auch um Syrer. Und das ist ein bisschen ein Wettbewerb zwischen diesen beiden Ländern. Also die einen wollen unattraktiver werden, indem sie sagen, hier ist es schwieriger, die Familie nachzuholen, dann ziehen die anderen nach. Also es ist genau das, was wir eigentlich in der EU nicht brauchen. Aber es ist genau das, was passiert, wenn wir keine kluge gemeinsame Politik haben. Eigentlich wäre es sinnvoll zu sagen, genau das ist der richtige Weg. Leute, die schon eine Familie haben, zu der sie kommen können, die auch Schutz brauchen, denen bieten wir einen legalen Weg. Aber wenn genau die Länder das am meisten machen, die auch am meisten irreguläre Migration haben, ist es politisch natürlich schwierig durchzuhalten. Also ich glaube, wir bräuchten eine klare Vision und da hat sich die Union in ihrem Grundsatzprogramm 2024, ich habe darüber gesprochen in Deutschland, auch dazu bekannt, zu Kontingenten und zur legalen Aufnahme. Und natürlich ist dann Familienzusammenführung ganz oben bei der legalen Aufnahme.
Eine Sache, über die wir vielleicht auch noch sprechen müssen, ist die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS. Wie weit ist die denn und wie viel erhoffen Sie sich davon?
Ja, ganz wenig. Das war eine Riesenreform. Der Berg hat hier wirklich eine Maus geboren. Jahrelang wurde verhandelt, dann kam ein zum Teil wirklich nicht besonders guter Kompromiss heraus. Manche Dinge werden noch komplizierter, noch schwieriger. Aber ich konzentriere mich nur auf zwei Dinge. Denn es wird Ihnen auffallen, wenn Sie als Journalistin oder auch in der Öffentlichkeit mit Leuten über GEAS reden. Die erklären selten genau, was da eigentlich passiert. Also da wird immer, in Deutschland höre ich jetzt manchmal, es kommt ja GEAS und in zwei Jahren ist dann GEAS und dann wird alles besser und bis GEAS. Und da muss ich dazu sagen, das, was in Deutschland auch kritisiert wird, nämlich das Dublin-Verfahren, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass niemand, dass mehr Leute über Dublin nach Deutschland gebracht werden, als aus Deutschland in andere Länder. Dass in den letzten 10 Jahren Deutschland 46.000 sogenannte Dublin-Überstellungen nach Deutschland hatte und nur 42.000 Dublin-Überstellungen aus Deutschland heraus in 10 Jahren. Dass es am Ende, trotz Dublin, Deutschland mehr Asylanträge hatte, obwohl es mitten in Europa liegt, ist ja total absurd. Es zeigt ja, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und der Aufwand für diese wenig plus 4.000 Asylanträge in 10 Jahren waren 700.000 Fälle von Personen, die zum Teil mindestens 3 bis zu 6 Monaten Lebenszeit verloren haben, gewartet haben, irgendwo, in denen nichts passierte, keine Integration, kein Asylverfahren. Das rechnet man sich mal aus. Im Durchschnitt 3 Monate Lebenszeit mal 700.000 Personen. Ich meine, das ist absurd. Das Ganze war sträflich. Das ändert sich nicht in GEAS. Also Dublin bleibt so, wie es eigentlich fast so, wie es ist. Und was sich auch nicht geändert hat bis jetzt, war an den Außengrenzen die Frage, es gibt zwar schnellere Verfahren, aber wieso sollen dann die Leute zurückgebracht werden können, wenn es jetzt schon nicht geht? Und daher ist das, was jetzt in Brüssel gerade jetzt läuft, die nächsten Wochen und Monate, nämlich das Verbindungskriterium zu entfernen für sichere Drittstaaten, also zu sagen, ich kann eine Person aus Italien auch nach Kenia bringen, wenn Kenia sicher ist, auch wenn die Person dort nie war. Das ist eigentlich das, was bei GEAS hätte passieren sollen, nicht passiert ist und jetzt nachgeholt wird. Wenn das passiert, dann ist vielleicht der ganze Rest von GEAS gar nicht mehr so wichtig.
Vielleicht nochmal kurz zu Dublin, also um das zu erklären. Das heißt ja, dass ein Asylsuchender, der in Europa ankommt, dort seinen Antrag stellen muss, wo er zum ersten Mal europäischen Boden betritt. So ist ja die Grundidee. Würden Sie sagen, also das ja, liegt ja schon auf der Hand, dass das eigentlich unfair ist für die Länder, die eben an der Außengrenze liegen, wie Griechenland oder Italien, weil dort natürlich viel mehr Menschen ankommen. Also nachdem, wenn man dieses Prinzip, wenn alle Länder dieses Prinzip einhalten würden, dann würde ja fast niemand mehr in Österreich oder Deutschland ankommen. Das heißt, das liegt ja auf der Hand, dass das eigentlich unfair ist, oder?
Ja, aber es gibt da eine zweite Ebene und in Wirklichkeit ist das natürlich genau umgekehrt. Diese Gesetze wurden ja verhandelt von all diesen Ländern. Und die sind ja nicht unklug. Also Italien oder Griechenland verhandeln natürlich mit dem Gedanken im Kopf, wir wollen nicht unfair behandelt werden. Und das Entscheidende an Dublin ist, diese Länder können nicht gezwungen werden, eine bestimmte Anzahl von Flugplätzen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das Ergebnis ist, in den letzten 10 Jahren, theoretisch haben wir ein System, das zu Ungunsten der Griechen und Italiener läuft. Praktisch haben wir aber ein System, wo die Länder, die am meisten Asylanträge de facto entgegennehmen, mitten in Europa liegen und wo Dublin dazu führt, dass sie noch mehr Asylanträge bekommen.
Weil die anderen Länder die Menschen einfach durchwinken und eben nicht registrieren.
Ja, aber Dublin ist ja, dass Italien dann sagt, okay, liebe Deutsche, ihr stellt uns da einen Antrag, 11.000 Leute sollten bei uns den Asylantrag haben im Jahr. Wir akzeptieren die alle, aber es gibt nur einen Flug die Woche nach Mailand für 2 Leute. Leider haben wir sonst keine Polizei, die entgegenzunehmen. Oder Meloni schreibt einen Brief, tatsächlich, ohne dass da die Kommission reagiert hat, wir sind voll. Und das Ergebnis, Italien hat vor 2 Jahren Da gab es 11.000 Anträge der Deutschen und es gab am Ende des Jahres, ich glaube, 11 Überstellungen. Und diese 11, das weiß ich aus vielen persönlichen Geschichten, sind dann 2 Tage nach der Überstellung auch wieder im Flixbus zurück nach Deutschland. Also das System, wie Dublin echt funktioniert hat, war eigentlich immer zu Ungunsten einiger weniger Länder im Norden Europas. Und so kam es, dass zunächst 10 Jahre lang Schweden pro Kopf Nummer 1 war bei der Anzahl der Asylvergabe und jetzt Deutschland und Österreich. Also die Länder, die am weitesten weg von der Außengrenze sind, haben am Ende am meisten Flüchtlinge aufgenommen. Und Griechenland hat es geschafft, dass sogar die von Griechenland angenommenen und akzeptierten Flüchtlinge, bis zu 100.000 in den letzten Jahren, nach der Anerkennung in Griechenland nach Deutschland legal weiterziehen, weil anerkannte Flüchtlinge dürfen reisen, in Deutschland noch einen Asylantrag stellen und dann die Lage in Griechenland, das wurde erst jetzt von einem deutschen Verwaltungsgericht revidiert, aber die letzten 10 Jahre war es so, dass deutsche Verwaltungsgerichte im ganzen Land, mehrere Gerichte gesagt haben, die Lage für anerkannte Flüchtlinge, für die Griechenland 100%ig zuständig ist, ist aber in Griechenland so schlecht, dass die Menschenwürde nicht gewährt ist, also darf man sie nicht abschieben. Und die Folge war, dass eine sehr große Zahl, bis zu 100.000 in Deutschland, noch einmal einen Asylantrag stellen durften und dann auch in Deutschland blieben. Jetzt kam vor kurzem erst eine Entscheidung, dass zumindest junge Männer, die in Griechenland schon Schutz haben, also da geht es wirklich nicht ums Asylwesen, da geht es nur darum, dass die in Griechenland Schutz haben, dass man denen zumindest zutrauen kann, in Griechenland zu überleben. Das heißt, der Skandal liegt natürlich da, dass wir hier bei einem EU-Mitgliedsland Gerichte haben, die sagen, in diesem anderen EU-Mitgliedsland sind die Standards für anerkannte Flüchtlinge so schlecht, dass man die Menschenwürde nicht respektiert. Das ist das Problem. Aber auch hier sieht man, was am Papier steht und was das vorgesehene System ist und was dann echt in der Praxis passiert, fallen seit 20 Jahren in Europa sehr weit auseinander. Also das Argument, was ich in den letzten Wochen oft gehört habe von Politikern, ist, wenn ja all das nicht funktioniert, wenn wir am Ende in Deutschland und in Österreich und in Schweden in den letzten Jahren besonders viele Anträge haben und die anderen haben so wenige, warum dürfen wir dann nicht einfach EU-Recht kurz mal aussetzen? Das höre ich dann. Und da muss ich sagen, also ich weiß nicht, vielleicht am Stammtisch sagt man das, aber ein Politiker, ein Jurist, der das sagt, ignoriert einfach Gerichtsentscheidungen. Die erste in diesem Sinn war von 1964 in Europa. Das Europarecht beruht auf der Idee, das Recht gilt für jeden. Und wenn ein anderer es bricht, heißt das nicht, dass ich es brechen kann. Da gibt es keine Reziprozität. Wenn wir das aufgeben, gibt es keine EU mehr. Denn dann sind wir wieder in bilateralen Beziehungen. Ah, die Italiener brechen das Recht, wir brechen es auch. In Wirklichkeit müssen deutsche Gerichte EU-Recht anwenden und tun sie auch, wie wir in Berlin gesehen haben. Und da gibt es auch kein Aufrechnen. Deutschland kann vorschlagen, das Dublin-System zu verbessern. In GEAS ist es Deutschland nicht gelungen.
Vielleicht können wir zum Schluss noch einmal auf Österreich schauen. Was ich ja ganz interessant finde, wenn man sich mit Migration in Österreich beschäftigt, dass die Rhetorik eigentlich seit 2015, seit der großen Fluchtbewegung, ganz anders ist als in Deutschland. Sebastian Kurz ist als Hardliner damals aufgetreten. 2017 hatte Österreich sogar 2 Jahre lang einen Innenminister von der FPÖ, nämlich Herbert Kickl. Und trotzdem, Sie haben es ja auch schon erwähnt, hat Österreich sehr, sehr viele Flüchtlinge in Europa aufgenommen, im Verhältnis zu seiner Größe sogar noch mehr als Deutschland. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist eine extrem wichtige Tatsache, weil sie ganz viele Mythen sofort auf den Kopf stellt. Also zum Beispiel den Mythos von Angela Merkels Selfies. Es gibt keine Selfies von Sebastian Kurz. Trotzdem, Sie haben es gesagt, auch in den Kurzjahren hatte Österreich mehr Asylanträge pro Kopf als Deutschland. Also es lag nicht daran. Es liegt auch nicht an der Rhetorik, an den Signalen. Die Signale aus Österreich waren immer, wir wollen am liebsten, also die Politik hat gesagt, wir wollen am liebsten keine Asylanträge mehr. Woran es lag, und das teilt Österreich mit Deutschland, ist eigentlich ein Grund zu einem stillen Stolz in beiden Ländern, der Rechtsstaat hat funktioniert. Also Leute, egal wie die politische Rhetorik war, egal wie hoch die Zahlen waren, die waren manchmal extrem hoch, die Gerichte, die Asylbehörden, auch die Innenministerien, auch die Polizei an der Grenze hält sich an das Recht. Und das reicht in einer Welt und in einem Europa, in dem an anderen europäischen Grenzen und in anderen europäischen Ländern offen EU-Recht gebrochen wurde. Also ein Bild zwischen der Türkei, wo ja die meisten Syrer und Afghanen ihren Weg begonnen haben, Und Österreich liegt eine Asylwüste. Also es gibt praktisch keine Asylanträge, keine Asylvergabe in Kroatien, in Slowenien, am Balkan, in Rumänien. In Griechenland haben wir schon diskutiert, kriegen Leute Schutz und ziehen trotzdem weiter. Das heißt, Österreich ist sozusagen das erste Land nach der Türkei, wo dann eine große Zahl von Menschen mit gutem Gewissen den Antrag stellt. Und das liegt an einer dem Rechtsstaat verpflichteten Verwaltung und, ohne das geht es nicht, an einer Zivilgesellschaft, die sich sehr einsetzt, also wie in Deutschland. Das ist trotzdem politisch gefährlich. In Österreich hat die FPÖ die Wahlen gewonnen. Also so zu tun, als sei man Orbán und so zu reden als Partei der Mitte, Mitte rechts in Österreich, und dann aber keine Kontrolle zu haben und am meisten Schutz zu vergeben, was richtig ist, weil es rechtsstaatlich ist, aber was auch zeigt, dass die Rhetorik und die Wirklichkeit auseinanderfallen, öffnet natürlich das Tor weit für rechtsextreme Parteien. Und so gesehen ist es doch sehr interessant, was man aus Österreich lernen und was man nicht lernen kann. Also es reicht nicht, hart zu reden. Den Rechtsstaat zu opfern wäre ein Preis, den soll man nie bereit sein zu zahlen. Also braucht gerade ein Land wie Österreich, aber eben auch Deutschland und die Schweiz und andere, Lösungen, die funktionieren können, die nicht nur aus Rhetorik bestehen. Und Wien ist ja die Stadt, also ich sage das immer wieder und warte, bis mir mal jemand widerspricht mit Fakten, aber meinem Gefühl nach ist Wien die Stadt, die in den letzten 10 Jahren am meisten Flüchtlinge in Europa aufgenommen hat. Weil Österreich war die Nummer 1 bei der Asylvergabe und Wien ist die Stadt, wo dann die meisten anerkannten Flüchtlinge enden. Also wir haben eine Stadt, die in den letzten 10 Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als seit Jahrzehnten, mehr als andere große Städte in Europa, und die trotzdem jedes Jahr zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wird. Also so ganz schlimm war das nicht. Und die auch eine weniger starke FPÖ hat als der Rest des Landes. Immer noch zu stark, aber nicht so stark wie im Rest des Landes. Also Wien ist eigentlich ein Beispiel, dass es geht. Und man stelle sich vor, diese Migration, auch die Aufnahme von Flüchtlingen wäre organisiert und ohne Angst. Dann ist Österreich tatsächlich ein Land, von dem man auch im Positiven ziemlich viel lernen kann.
Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Sie beraten ja auch schon seit vielen Jahren Regierungen und vertreten ja diese Idee schon lange, dass es kontrollierte Wege der Migration geben muss, ohne dabei Menschenrechte zu verletzen. Und trotzdem ist die Debatte rund um Migration bis heute sehr stark von Emotionen geprägt. Und wie auch jetzt eben Friedrich Merz, greifen dann Regierungen doch oft auf sehr kurzsichtige Maßnahmen zurück, wie eben diese nationalen Grenzkontrollen, Zurückweisungen. Ist das für Sie eigentlich frustrierend?
Also ich bin in diesem Moment gerade optimistisch, weil ich das Gefühl habe, einer unserer Vorschläge, den wir heute auch diskutiert haben, könnte jetzt bald passieren. Ich habe auch, weil wir das ja, wie Sie haben es angesprochen, schon seit über 10 Jahren machen, ein ziemlich realistisches Gefühl, was der Einfluss ist von kleinen, unabhängigen Denkfabriken. Also es ist halt nicht so, dass wir uns in Berlin oder irgendwo hinsetzen, im Kaffeehaus ein Papier schreiben und dann wartet die ganze Politik darauf, es umzusetzen. So soll sie auch nicht sein. Wir müssen viel überzeugen. Aber es ist uns doch ein paar Mal gelungen. Und ich bin eigentlich in diesem Moment, ja, es ist frustrierend zu sehen, wie Dinge, die offensichtlich scheitern werden, trotzdem gemacht werden, die rechtlich und auch politisch offensichtlich scheitern werden. Aber es ist auch ermutigend zu sehen, dass es in Deutschland in allen Parteien immer noch eine Debatte gibt auf der Basis von Fakten. Bei allen, Union, SPD, Grüne, früher auch bei den Liberalen. Man kann über Fakten reden, man kann sagen, das und das passiert. Das ist ja in den USA nicht mehr der Fall. Und die Gefahr, deswegen bin ich immer noch optimistisch, das, was wir jetzt in den USA sehen, also wenn das uns nicht aufweckt, wie dort im Namen des Kampfes gegen Migration, nach einem wirklichen Versagen von Joe Biden, aber mit einer skrupellosen und gemeingefährlichen Kampagne und jetzt Politik von Donald Trump, über die Angst der Bevölkerung vor ausländischen Straftätern, Verbrechern, Gangs und irregulärer Massenmigration, die dort präsentiert wird als eine Invasion, der gesamte Rechtsstaat, alle Grundrechte zerschossen werden. Bis hin, dass anerkannte Asylwerber in Ketten gelegt nach El Salvador in ein Gefängnis gebracht werden, wo sie verschwinden auf Ewigkeit. Es gibt kein Enddatum ihrer Haft. Wenn dann einer rausgeholt wird, dann sind immer noch Dutzende, Jahrhunderte dort. Oder in den Urwald in Panama ausgesetzt. Oder mit Militär in den Städten Amerikas, dass die Jagd auf Migranten durchgeführt wird. Das ist, glaube ich, der Warnschuss, den wir wirklich brauchen in Europa. Und dann reicht es aber nicht, das zu kritisieren. Dann braucht man Vorschläge. Und was mich ermutigt, ist, dass es immer noch Politiker gibt, die das hören wollen. Ich treffe immer noch genug Politiker, die sagen, wir wollen nicht unsere Werte opfern, aber wir wollen auch nicht riskieren, dass Parteien an die Macht kommen wie Trump in den USA.
Die auch diesen Warnschuss vielleicht gehört haben.
Ja, das hoffe ich sehr. Weil diese Strategie wurde 2015 von Orban so angekündigt. Und auch wenn es ihm am Ende vielleicht nichts nützt, weil er paradoxerweise jetzt keine Migration mehr in Ungarn hat, damit auch die Leute nicht mehr erschrecken kann, weil er EU-Recht bricht, vielleicht verliert er jetzt sogar die Wahl deswegen, weil seine Strategie, diese zynische Strategie nicht mehr aufgeht. Aber seine Geschichte von der Invasion durch Muslime, die man nur mit Gewalt abwenden kann, die war leider in den letzten 10 Jahren unglaublich erfolgreich.
Herr Knaus, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Licht in diese ja sehr emotionalisierte und polarisierte Debatte gebracht und auch ein bisschen was darüber gelernt, was Deutschland vielleicht in der Migrationsdebatte von Österreich lernen kann. Ganz vielen Dank für das Gespräch, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derspiegel.de und derstandard.at. Wie immer freuen wir uns sehr darüber, wenn Sie uns folgen, uns weiterempfehlen und uns eine positive Bewertung dalassen. Das hilft uns auch, noch bekannter zu werden. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Scholt Wilhelm, Benjamin Braden und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp und sage ausnahmsweise mal Tschüss und Baba.
Mein Name ist Christo Grosev. Seit ich den Oscar für meine Doku Navalny bekommen habe, bin ich Putins Staatsfeind Nummer 1. Ab sofort arbeite ich für jetzt. Unsere Mission, gemeinsam beweisen wir, wie gefährdet Österreich durch russische Angriffe ist.
Was noch fehlt? Deine Unterstützung. Werde Gründungsmitglied auf jetzt.at.